Willkommen bei Go Crazy, der Podcast. Der Name ist Versprechen und Einladung zugleich. Denke dein Business groß, bunt und verrückt. Alles, was nicht in deine Schublade passt, wird auf den Kopf gestellt. Ich bin Stefanie, Rednerin, Consultant und Coach. Auf der Nettigkeitsskala erreiche ich nur 4 von 100 Punkten, aber für dich bedeutet das neue Impulse und Klartext ohne Watte. In diesem Podcast geht es nicht um vorgefertigte Antworten. Es geht darum, dich herauszufordern, Perspektiven zu erweitern und frische Ideen für dein Business und dein Leben zu entwickeln. Bereit, aus der gewohnten Denke auszubrechen? Dann legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Go Crazy, alles außer Schublade. Heute geht es wieder um ein Change-Thema, Change-Kommunikation. Ich möchte dir nämlich von einem Projekt erzählen, das schon ein paar Jahre zurückliegt, das damals, um ehrlich zu sein, nicht ganz so gut gelaufen ist im ersten Schritt. Aber ich habe da einiges draus gelernt. Ich habe da auch was entdeckt, was mich bis heute noch in meiner Arbeit begleitet, was ich also heute noch immer in meine Change-Projekte mit einbaue und was die Projekte für meine Kunden dann dementsprechend auch tatsächlich erfolgreicher macht und auch dementsprechend auch alle doch irgendwie happier sind, als es sonst vielleicht gewesen wäre. Ich erzähle dir von diesem Projekt. Das ist bei einem großen Unternehmen gewesen. Da sollte ein neues Projektmanagement-Tool eingeführt werden. Es waren so circa 40 Projektleiter, Projektleiterinnen, die direkt davon betroffen waren, die das also direkt nutzen sollten. Und die hatten so circa 500 Menschen unter sich insgesamt in ihren Projekten, die dann da reinarbeiten sollten, die also auch dieses Tool nutzten, aber eben nicht vollumfänglich wie die Projektleiter, sondern immer nur ein Part, in dem sie da gerade arbeiten. Also etwas über 500 Personen, die direkt von dieser Veränderung betroffen waren. Das ist schon echt keine kleine Gruppe. Und wir haben angefangen, das neue Tool, das war sehr viel moderner als das alte. In dem alten musste man an vielen verschiedenen Stellen etwas pflegen, da musste man viel hin und her klicken und man musste auch wirklich genau wissen, wo man da hin muss, wo man da wirklich etwas macht, um sich da nicht vollkommen in diesem Tool zu verlaufen. In dem neuen war es sehr viel moderner, da war das sehr viel stringenter, man musste nicht viel hin und her hüpfen, man hat wirklich alles auf einen Blick auch sehen können und musste nicht an vielen verschiedenen Stellen etwas pflegen. Und wenn, dann waren sie auch untereinander ganz gut verknüpft, so dass man recht intuitiv immer an die Stellen kam, an denen man irgendetwas pflegen musste, an denen man irgendetwas nacharbeiten musste. Das Ganze war natürlich moderner und so war das ganze Projektteam total happy, das einzuführen. Also da waren die Leute, die sagten, das brauchen wir unbedingt, mit dem Tool müssen und können wir arbeiten. Das wird einfach super. Die Projekte werden sehr viel einfacher laufen dadurch. Die ersten Nutzer waren ganz genau so. Die sagten auch, oh wow, genau auf sowas haben wir gewartet. Das alte Tool macht uns das Leben ja oft unnötig schwer und man findet die Sachen nicht. Oder die Leute haben keine Lust, da was einzupflegen, weil sie nicht wissen, wo sie hin müssen. Oder sie schaffen es ganz einfach nicht, weil sie das nicht so oft machen und es nicht intuitiv zu pflegen war. Also auch die freuten sich, wollten die Schulungen haben und fragten dann auch, ach, wann wird's denn endlich eingeführt? Wir wollen es unbedingt haben. Und dementsprechend happy und euphorisch war das ganze Projektteam und freute sich darüber, dass die Menschen das so gut annehmen, denn sie haben tatsächlich mit Widerständen gerechnet. Aber irgendwie waren die am Anfang so gar nicht da. Und dann nach dieser ersten Hochphase, da kam dann erst eine Phase, da war tote Hose, da kam irgendwie kein Feedback mehr, die Leute fragten aber auch nicht mehr, die wollten gar nichts mehr großartig haben. Und dann kamen tatsächlich Widerstände, aber nicht unbedingt nur gegen das Tool, sondern auch gegen das ganze Projekt. Oh, das ist genauso wie alle anderen Projekte hier auch und das funktioniert einfach alles nicht und hier wird wieder was in den Sand gesetzt. Also da war dann wirklich die Luft erst einmal raus. Spoiler, wir haben zu früh aufgehört zu kommunizieren und wir haben auch falsch kommuniziert. Also nicht nur, dass wir zu wenig gemacht haben, wir haben auch nicht das Richtige gemacht. Und das war natürlich erst einmal schwierig, das rauszufinden. Und das habe ich eher durch einen Zufall herausgefunden. Ich habe damals ja auch schon freiberuflich gearbeitet als Freelancerin, war ich da auch immer darauf aus, mein Marketing gut zu machen. Also wie kann ich meinen potenziellen Kunden und Kundinnen zeigen, dass ich da bin, was ich für sie tun kann, wo ich ihnen helfen kann. Und habe dann mich da durch Marketingunterlagen, durch irgendwelche Weiterbildungen gelesen. Und da war auch etwas von Everett Rogers dabei. Die Marketingkurve, vielleicht hast du von der schon mal gehört, diese Adoption Curve. Und Rogers beschreibt da drin verschiedene Gruppen von Menschen und wie die auf Innovationen reagieren. Wenn also irgendwo eine Innovation, ein neues Produkt beispielsweise, eingeführt werden soll, wie reagieren die Menschen in welchem Stadium auf diese Innovation? Und jetzt mal ein kleiner Sidekick hier für uns, für unseren Podcast. Das ist genau das, was hier auch passieren soll. Du wirst hier über ganz viele verschiedene Themen natürlich etwas hören. Heute über Change, morgen vielleicht über den Honorarrechner und übermorgen über Never Lunch Alone. Und diese Ideen, die du da bekommst, diese Impulse, die ich dir mitgeben möchte, die kannst du natürlich für das verwenden, wofür ich sie anfangs verwendet habe, aber vielleicht auch für irgendetwas ganz anderes. Ich bin ganz gespannt, was du denn daraus machst in deinem Kontext. Aber zurück zur Adoption Curve von Everett Rogers. Also der hat sich, das war irgendwann Anfang der 60er, hat er was darüber geschrieben und hat sich überlegt, dass Menschen Neuerungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufnehmen und das darauf basiert, wie sie denn überhaupt zu einer solchen Veränderung stehen. Und dann hat er da verschiedene Gruppen angeführt. Zum ersten Mal die Innovatoren. Das ist ein sehr kleiner Prozentsatz, so 2-3%. Und das sind Leute, die sind total schnell begeistert. Die machen auch neue Sachen einfach, weil es was Neues ist. Weil sie unbedingt was Neues machen wollen, weil sie irgendwie aus diesem Trott raus wollen. Vielleicht kennst du solche Menschen auch, die immer wieder irgendwie ganz, ganz neue Sachen machen, haben, tun wollen. Und die sind manchmal sogar ein bisschen picky darüber, dass sie da selbst nicht auf die Idee gekommen sind oder dass sie nicht in so einem Projekt mit drin sind, das sowas einführt. Das ist aber wirklich nur ein ganz kleiner Prozentsatz. Und die sind von etwas Neuem ganz, ganz schnell zu begeistern. Aber das liegt tatsächlich so in ihrer Natur. Das muss noch nicht mal an dem Tool liegen oder an dem Produkt liegen. Dann gibt es eine Gruppe, die Early Adopters heißt. Und das ist die danach gelagerte Gruppe. Die ist schon ein bisschen größer. 13-14%, hat Rogers damals gesagt. Und das sind Menschen, die einen Trend sehr früh erkennen, die sagen, tatsächlich, ja, das könnte tatsächlich gut sein. Die gehen aber schon ein bisschen abgeklärter daran. Die sind nicht so kopflos, das hört sich böse an, aber nicht so kopflos wie die Innovatoren vorne dran, die sagen, ja, was Neues, sondern die gucken sich an, kann mir das auch wirklich etwas bringen? Das ist so die erste Gruppe, die sich fragt, what's in it for me? Und diese Frage kennst du ja mit Sicherheit auch. Die sind aber auch als Meinungsführer sehr gefragt. Also viele der nachfolgenden Gruppen schauen genau auf diese Early Adopter, weil sie wissen, die haben so den Finger am Puls der Zeit. Die wissen also, was kommt da, welche Trends kommen auf uns zu und was können wir damit wirklich machen. Und die werden wirklich ernst genommen. Dann kommt eine Gruppe, die Early Majority, also die frühe Mehrheit. Das sind so zwischen 30-35%. Und die sind auch sehr interessiert. Die wollen auch sehr schnell etwas machen, sehr schnell irgendeine Veränderung, sind dafür auch offen. Die wollen aber noch genauer wissen, was denn für sie da wirklich drin ist. Die warten erst einmal ab. Die sind nicht ablehnend, aber abwartend. Das sind häufig Zahlen, Daten und Faktenmenschen, die irgendwie überzeugt werden müssen, dass das, was da kommt, für sie wirklich gut ist. Die sehen das Ganze eher pragmatisch, sind aber tatsächlich offen für etwas Neues. Dann kommt die Gruppe, die ist ähnlich groß, auch so zwischen 30-35%. Das ist die Late Majority. Und das sind tatsächlich Skeptiker. Den muss man wirklich mal erstmal aufs Tablett bringen, was da wirklich für sie drin ist. Die wollen haargenau wissen, was denn diese Innovation für sie bringt. Und erst wenn sie sich bewährt hat, dann sind sie bereit, darüber nachzudenken, überhaupt mitzumachen. Also noch nicht mal, dass sie dann mitmachen, sondern sie denken darüber nach. Denen muss man ganz genau erklären, was da wirklich Gutes dran ist. Das muss getestet sein, das muss erprobt sein. Aber bitte dich durch sie, das müssen dann schon die anderen machen. Und danach kommt wieder eine kleinere Gruppe, so zwischen 10 und 20%. Das sind die Nachzügler. Das sind diejenigen, die auch den meisten Widerstand machen. Wenn wir also von Widerständen in Change-Projekten reden, dann ist das oft die Gruppe der Menschen, die uns dabei die Bauchschmerzen macht. Das sind die, die aus realen oder nicht realen Gründen sagen, wir wollen das hier einfach nicht. Es gibt ja auch oftmals Menschen, die sagen, wir wollen das nicht, weil ich habe Angst, dass ich das nicht mehr lerne. Ich bin schon so alt, ich lerne das neue Tool vielleicht nicht mehr. Oder nein, ich will das nicht, weil dann könnte ich hier ersetzt werden und dann braucht man mich nicht mehr, dann verliere ich meinen Job. Also das sind Menschen, die einfach sehr in der Ablehnung sind. Und auch die muss es geben, das ist ja absolut in Ordnung. Die kriegt man aber auch ganz, ganz schlecht durch irgendwelche Überzeugungen. Das sind wieder nicht Zahlen, Daten und Faktenmenschen, sondern die muss man dann eher wieder aus einer Emotion herausholen, denn die stecken ganz tief oft in einer Emotion drin. Wenn wir sagen, wir müssen in einem Change alle mitnehmen, dann sind das die, die unter alle gemeint sind. Mal abgesehen davon, dass ich diesen Satz wirklich doof finde und gar nicht glaube, dass man alle mitnehmen kann oder auch sollte. Das ist aber ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Das sind dann die, die wir wirklich ganz hinten dran haben. Jetzt haben wir, habe ich das gelesen und dachte, das ist unglaublich. Das kommt mir so unglaublich bekannt vor, denn es geht nicht nur um Innovation und neue Produkte, sondern wir können sowas auf ein Change-Projekt ganz genauso anwenden. Es gibt die Innovatoren, die sind häufig in diesem Change-Projekt drin. Die haben die Idee dazu gehabt, dass irgendetwas geändert werden soll, oder diejenigen, die nicht drin sind im Projekt, die sind totale Unterstützer und wären am liebsten auch dabei. Und dann gibt es die Early Adopter, die sind begeistert, die geben Feedback, die wollen das Training haben, die wollen die ersten Anwendungsfälle und Testfälle entwickeln. Die sind auch diejenigen, die irgendwo ganz vorne dabei sind und in der Kantine davon erzählen, hey, wir haben das und das. Und dann beginnt es so ein bisschen zu bröckeln. Tatsächlich, und das ist das Problem gewesen, jetzt komme ich wieder auf das Projekt zurück, das ist das Problem gewesen, wir haben die erste Kommunikation nur für die Innovatoren und die Early Adopter gemacht. Also natürlich nicht für die Innovatoren, die im Projekt sind. Das ist, das brauchen wir nicht, denn die machen die Kommunikation und das ganze Projekt, ja. Aber für die, die außen vor sind, die nicht in dem Projekt, in das Projekt involviert sind, sondern außen dran. Oder für diese Early Adopter, die begeistert sind, die das auch haben wollen, weil sie wissen, wow, damit geht's nach vorn. Für die haben wir die Kommunikation gemacht und haben auch tolles Feedback bekommen. Natürlich haben wir da tolles Feedback bekommen, weil wir räumen doch bei denen offene Türen ein. Und dementsprechend waren wir natürlich auch alle happy und haben uns gedacht, genau so muss es weitergehen. Aber kaum war eine Gruppe der Early Adopter da so drin und wir haben an die kommuniziert, da war das Projekt dann eigentlich auch schon in der Phase, in der es dann wirklich schwierig wurde. Denn so zum Ende der Early Adopter Gruppe hin gibt es etwas, das ich bis dahin noch gar nicht gesehen hatte. Da gibt es einen Abgrund, ein Chasm. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Also es schreibt sich C-H-A-S-M, Chasm, eine Lücke. Das hat, wie heißt der mit Vornamen? Geoffrey Moore, der hat darüber geschrieben, dass es zwischen diesen Early Adoptern und der Early Majority, also zwischen diesen beiden Gruppen, oder ich sehe es tatsächlich auch, dass bei den Early Adoptern das so ein bisschen in der Mitte ist, dass es da einen Abgrund gibt. Da muss sich die Kommunikation verändern. Gerade schon gesagt, die Early Adopter, die sind begeistert, die wollen das auch. Die sehen von sich aus aber auch die Vorteile da drin. Das sind nicht nur die Emotionsgetriebenen, die haben auch eine ganz gehörige Portion an Sachverstand, der damit reinfließt. Also die wollen die Innovation nicht einfach nur, weil es eine Innovation ist, sondern die wollen die Innovation, weil sie sofort begriffen haben, dass sie wirklich was daraus haben, dass sie daraus wirklich was gewinnen, dass es ihnen was Gutes bringt. Die Early Majority, die muss diese Information, was ihnen das bringt, erst einmal geliefert bekommen. Und jetzt komme ich ja auch gleich schon in die Lösung mit rein, denn genau da klafft eine Lücke. Man muss als Kommunikationsteam in einem Change-Projekt diese Lücke überwinden. Und das ist einmal eine Zeitfrage. Also zum ersten muss man lang genug kommunizieren, man muss den Atem haben und darf nicht denken, hey, hier kommt tolles Feedback, das muss super laufen, so geht es weiter. Nein, ganz im Gegenteil. Und man muss seine Kommunikation insoweit verändern, dass man jetzt nicht mehr nur die Early Adopter anspricht, sondern je näher man an die Early Majority kommt, desto mehr muss man auch die Kommunikation auf diese Gruppe transformieren. Man muss die Kommunikation daraufhin anpassen. Das sind Menschen, die geliefert haben müssen, was denn wirklich so drin ist. Ich habe tatsächlich auch ein paar Beispiele dann im Laufe meiner Arbeit da gefunden, wo sowas denn noch passiert ist. Ein ganz bekanntes Beispiel ist Apple. Als Apple rausgekommen ist, als es so die ersten Macintosh-Computer gab, da gab es, da war das so ein bisschen nerdig. Also die Tech-Nerds, die fanden das toll und die kreativen Profis, die fanden das toll, die Designer, die Künstler, die wollten das sofort haben, die fanden das einfach super. Die breite Masse aber wollte den Apple erst einmal nicht, denn das war eher so ein Spielzeug. Die Kunden haben dem einfach misstraut und haben gesagt, oh, bunt und funky und nee, das ist aber nichts, was ich hier brauche. Ich brauche irgendetwas Bodenständiges, denn ich will ja damit arbeiten. Tatsächlich gibt es Menschen, die gesagt haben, ich will ja arbeiten, ich will nicht spielen. Es soll kein Spielzeug sein, sondern ein Arbeitsgerät. Apple hat sich dann repositioniert und den Computer als ein kreatives Arbeitstool positioniert. Also es ist tatsächlich ein Arbeitstool geworden. Es ist nicht mehr, es hat nicht mehr diesen Spielzeugcharakter gehabt. Und tatsächlich, wenn ich daran denke, wie damals der Computer ausgesehen hat, mit diesem großen, klobigen, bunten, hübschen Bildschirm. Ich kann mich noch an die Werbung von damals erinnern. Der sah dann aus, angeordnet wie eine bunte Blume. Oh, das war so hübsch. Aber tatsächlich als Arbeitswerkzeug wahrgenommen habe ich den Apple erst später. Das war dann, da war das eher so ein Menschen, die anders denken, die Rebellen. Und da war plötzlich eine ganz neue Zielgruppe eröffnet. Das waren dann eben nicht mehr nur die Kreativen, die man als Spieler oft gesehen hat in der Gesellschaft, als die Träumer, sondern es waren die, die etwas anders machen wollten. Und da fanden sich auch ganz viele von denen wieder, die anfangs gesagt haben, aber ich brauche doch ein Arbeitswerkzeug. Ein anderes Beispiel ist Airbnb. Das ist ein paar Jahre später passiert, aber Airbnb kennen wir alle. Wir können uns da irgendwo ein Zimmer mieten. Wir können uns vielleicht sogar eine ganze Wohnung manchmal mieten. Und die Leute, die das gemacht haben, die das anfangs toll fanden, die fanden diese Early Adopter oder gar die Innovatoren, das waren einfach junge Menschen, die viel gereist sind. Menschen, die aber wirklich kein Problem damit hatten, bei jemandem anders zu wohnen. Das hatte anfangs so diesen Couchsurfing-Charakter. Und ich wusste nicht wirklich, wo komme ich denn da hin? Da muss ich also schon echt ein dickes Fell haben, um anfangs bei Airbnb irgendwie unterzukommen und das machen zu wollen. Da gab es natürlich eine große Gruppe Menschen, die sagten, also generell, klasse, in einer Zielstadt, nicht in einem Hotel zu wohnen, sondern irgendwo anders. Das ist kleiner, das kostet vielleicht auch nicht so viel. Die Idee ist toll, aber ich will auch nicht bei Fremden auf dem Sofa schlafen. Kann ich voll verstehen. Die breite Masse hatte einfach panische Angst davor. Ich schlafe bei Fremden, ich weiß nicht, wie es da ist. Ich weiß nicht, ob es da sauber ist oder okay oder und schon gar nicht, ob das nicht vielleicht sogar gefährlich ist. Ich schlafe bei jemandem zu Hause, den ich nicht kenne und ich weiß gar nicht, ob der mir vielleicht irgendwas Doofes will. Airbnb hat es dann geschafft, über irgendwelche Vertrauensmechanismen, also über Profilbewertungen, über die Verifizierung und Versicherung und all sowas, nach und nach die Hosts in ein besseres Licht zu rücken. Jetzt können wir uns gut aussuchen, wo möchte ich denn hin? Möchte ich zu einem guten Host oder ist es mir vielleicht nicht ganz so wichtig? Nein, diejenigen, die damals gesagt haben, oh, bei jemandem Fremdes zu Hause zu schlafen, das ist mir aber zu gefährlich. Das sind die, wenn sie sich heute ein Airbnb nehmen, dann nehmen sie sich das natürlich von einem Top-Host, bei dem alles in Ordnung ist. Das heißt, die haben es geschafft, diese Angst vor Fremden durch Reviews, durch Verifizierung, durch Versicherung dann wieder in das Gegenteil umzukehren. Und die Gruppe dieser Early Majority, die anfangs gesagt hat, ja, eigentlich keine schlechte Idee, aber dass man die dann tatsächlich dafür mit einfängt. Tatsächlich war das für mich damals, das Airbnb-Beispiel hatte ich damals noch nicht, aber das Apple-Beispiel, daran ist es mir bewusst geworden. Das war für mich ein Augenöffner, dass sowas in Change-Projekten im Grunde ganz genauso funktioniert. Es gibt diesen Gap zwischen denen, die sagen, yay, wir machen mit, und denen, die sagen, warum sollte ich mitmachen? Erklär mir das mal genau, dann mache ich gern mit, wenn ich daran irgendeinen Sinn für mich sehe. Wie können wir jetzt diesen Gap, diesen Kazam überwinden? Also, natürlich müssen wir zielgruppenspezifische Kommunikation entwickeln. Wir müssen gucken, nicht nur, was ist in unserer Zielgruppe, was sind das für Menschen im Sinne von, sind das Menschen, die im Projekt arbeiten? Sind das Menschen, die in der Produktion arbeiten und andere Dinge wissen wollen? Sind das Menschen, die damit hinterher wirklich produktiv arbeiten, oder sind das Menschen, die nur zuarbeiten? Also nicht nur spezifisch auf die Gruppe von Menschen und ihre Arbeitsweise mit diesem neuen Tool, sondern auch mit ihrer Einstellung zu Neuerung. Wir müssen gucken, dass die Kommunikation anders ist, wenn wir mit Innovatoren oder Early Adoptern sprechen. Dann ist sie anders, als wenn wir mit der Early Majority sprechen oder gar mit der Late Majority, die noch mehr Zahlen, Daten, Fakten wahrscheinlich braucht und noch mehr Best-Practice-Beispiele. Die Innovatoren, die wollen Experimente, die wollen Prototypen, die wollen mitmachen, die wollen Gestaltungsmöglichkeiten haben. Die Early Adopter fangen schon an, dass sie Best Practices brauchen. Sie brauchen Raum für Austausch, sie müssen sich also gut unterhalten können. Sie müssen diesen Wandel mitgestalten, aber erst einmal im Rahmen von guten und sicheren Anwendungsfällen. Die Early Majority, die wollen konkrete Anwendungsfälle haben, die wollen Sicherheiten haben, die wollen Garantien dafür haben, dass das, was da so angeplant ist, wirklich funktionieren wird. Dass also das Tool, das da eingeführt wird, dass das wirklich gut ist, die wollen klare Guidelines, die wollen gute Trainings und so weiter. Und die Late Majority, die will belegt wirklich die Vorteile haben. Die brauchen einmal das Ganze im Rahmen von Best Practices. Die müssen davon hören, sehen und lesen, also von anderen erklärt bekommen. Ja, tatsächlich, bei uns hat das so funktioniert und bei uns ist jetzt dadurch alles besser geworden. Naja, oder? Na, du weißt, das ist groß aufgetragen, alles besser wird sowieso nicht, aber unsere Arbeit ist einfacher geworden, unsere Projekte laufen schneller, bei uns muss man nicht mehr so viel an verschiedenen Orten eintragen und so weiter. Ein Einheitsnewsletter, so wie viele Unternehmen das meinen, eine Einheitsbrei-E-Mail reicht da bei weitem nicht. Da muss man gucken, dass man wirklich die Gruppen anders anspricht. Und das nächste ist, was wir Storytelling natürlich nutzen können. Ich meine, Change Stories ist ein großes Thema für mich. Und da geht's nicht einfach nur um diesen einen Helden, der dann alles durchgeht, so wie wir das sonst immer sehen in der Heldenreise. Wir müssen uns das wirklich angucken. Wie ist es vorher gewesen? Wie ist es während der Transformation? Wie ist es hinten dran? Das hat ja auch mit in meine Entwicklung des Change Story Frameworks reingespielt, was dann hinterher zu dem Buch geworden ist. Wir müssen uns also wirklich angucken, wie wir eine Story aufbauen können. Und auch das, da gilt, Einheitsbrei funktioniert einfach nicht. Was immer gut funktioniert, sind Formate, die zum Austausch einregen. Ask us anything oder ähnliches. Also irgendwelche regelmäßigen Touchpoints, in denen die Gruppen es schaffen, sich untereinander auszutauschen. Formate also, in denen die späteren Gruppen, also diejenigen, die eine Innovation später annehmen, die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen, diskutieren zu können, auch mal wirklich sich reiben zu können. Also es geht nicht darum, eine Hochglanzbühne aufzubauen. Es ist keine Pflichtveranstaltung, es ist keine One-to-Many-Beschallung, sondern Raum für echten Austausch und für ehrliche Gespräche, bei denen man auch sein Missfallen mal ausdrucken kann, seine Sorgen anbringen kann. Also das sind alles Punkte, die einem helfen können, genau diesen Kazam zu überwinden. Jetzt wäre es für dich wahrscheinlich auch noch ganz interessant rauszufinden, woran du denn erkennst, dass du diese Kazam, diese Lücke überwunden hast. Und ich habe 4 Punkte gefunden, an denen ich das immer wieder festmache. Das ist nicht immer gleich stark und es ist nicht immer gleich ausgeprägt. Aber so für einen groben Richtwert, für das grobe Bauchgefühl ist das schon ganz super. Also, der erste Punkt ist Pull statt Push. Wir müssen, wenn wir aus dieser Kommunikation für die Early Adopter rauskommen, müssen wir ganz viel pushen. Da muss ganz viel Kommunikation reinfließen, um überhaupt irgendetwas zu bewegen. Und wenn wir aber diese Lücke überwunden haben, dann kommt wieder so ein Pull-Gefühl, wie man es auch am Anfang hatte. Wahrscheinlich nicht so stark, denn die Early Majority ist längst nicht so aktiv, wie es die beiden vorherigen Gruppen sind. Aber es kommt wieder so ein bisschen mehr Pull dazu. Es entsteht ein Sog, der Wandel wird wieder von innen ein bisschen mehr angefacht, wird wieder ein bisschen beschleunigt. Die Leute fordern wieder etwas ein, die fragen beispielsweise nach Trainings, die fragen nach Kommunikation, nach Terminen, die wollen auch genau irgendetwas wissen. Und es kommt wieder auf dieses, was die Leute erfragen, what's in it for me und wann kriege ich das Ganze denn? Der nächste Punkt ist, dass das Ganze ein bisschen normaler wird. Also es ist nicht mehr das heiße Kaffeeküchengespräch, es wird nicht mehr so kritisch drauf geguckt, müssen wir das jetzt wirklich, sondern die Diskussionen, die darüber sind, die sind weniger hitzig und eher sachlich und zielorientierter geworden. Es ist in das Normale reingeflossen und man weiß, das ist irgendwie handelbar. Der Wandel hat dann also ein Standard erreicht. Es ist ganz klar, wir kommen dahin, aber wir müssen noch aushandeln, wie das Ganze denn ist. Das nächste, was passiert wahrscheinlich erst ganz hinten dran, das ist so ein bisschen mehr positive Mundpropaganda. Dass also Menschen davon erzählen, oh tatsächlich, bei uns hat das auch funktioniert. Also in meinem Projektteam arbeiten wir jetzt auch mit diesem neuen Tool und ich hätte nicht gedacht, dass das jetzt hier passiert, aber wir haben hier das eingespart, wir haben hier plötzlich mehr Aussagekraft über unsere Zahlen oder ähnliches. Das sind nicht mehr nur die Leute, die wirklich vorne dran sind, diese ganzen Change Evangelisten oder Menschen, die dieses Projekt unbedingt anfeuern wollen, sondern die ganz normalen Projektleiter, Projektleiterinnen, die dann auch mal sagen, ja, tatsächlich läuft gar nicht mal so schlecht, damit haben wir das und das für uns gewonnen. Damit wird dann genau so eine informelle Kommunikation, dieses Gespräch in der Kaffeeküche, dann wieder zum Multiplikator. Und natürlich, aber das ist der langweiligste Faktor, man kann es auch messen. Wie viele Leute sind in den Trainings? Wie sind die Rückmeldungen zu den Trainings? Wie ist denn die Produktivität gewachsen? Wie ist denn das Engagement mit dem Tool gewachsen? Also wie sind die Userzahlen? Sind die wieder hochgegangen? Wenn sie aus der Stagnation kommen, wie geht es denn dann weiter? Wie ist die Nutzungsrate? Also all diese ganzen messbaren Dinge, diese ganzen KPIs, daran kann man dann sehen, es ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern es wird wirklich gelebt. Auch wenn niemand mehr darüber spricht, aber ich meine, übers Atmen sprechen wir auch irgendwann nicht mehr, weil das Ganze für uns so normal geworden ist. Du siehst also, Change-Kommunikation ist kein Sprint. Es lohnt sich durchzuhalten. Es ist ein Marathon mit Zwischenetappen. Und nur weil wir glauben, die ersten 15% in etwa, die laufen so locker und es klappt so gut, da dürfen wir nicht auf das ganze Projekt schließen. Wir brauchen Durchhaltevermögen, wir brauchen Zielgruppenkenntnis, wir müssen wissen, was da hinten dran auf uns zukommt. Wir brauchen Flexibilität in Formaten, wir müssen also unsere Formate auf all das anpassen können, was die Menschen sich wirklich wünschen. Wir brauchen echte Bereitschaft zum Dialog. Wir müssen auch mal unbequeme Dinge aussprechen und aussprechen lassen dürfen, also hören wollen und damit wirklich etwas anfangen. Und vor allen Dingen brauchen wir den Mut und das Durchhaltevermögen, da wirklich weiterzumachen, auch wenn es nicht mehr schön ist. Denn Veränderung passiert nicht in der Euphorie der ersten Wochen. Ganz bestimmt nicht. Wirkliche Veränderung passiert meist still und manchmal sogar holprig bei der Etablierung im Alltag. Ich wünsche dir, dass etwas für dich dabei war, dass du das vielleicht für deine eigenen Change-Projekte nutzen kannst oder für irgendetwas ganz, ganz anderes. Lass mich gerne wissen, wenn es irgendwas anderes ist. Ich bin sehr neugierig darauf. Ich verlinke dir hier auch in den Shownotes noch meinen Newsletter. Da bekommst du auch noch jede Menge Impulse und garantiert, das verspreche ich dir, nichts mit drei Dingen, die du machen musst. Also es ist kein Verkaufsletter, sondern es sollen tatsächliche Impulse sein. Auch den verlinke ich dir hier. Ansonsten freue ich mich, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist und wünsche dir eine gute Zeit. Bis dahin, mach's gut. Danke, dass du heute dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und teile ihn mit anderen, die bereit sind, Boxen zu sprengen. Hol dir noch mehr Insights, indem du dich für meinen Newsletter einträgst. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, bleib crazy und geh deinen eigenen Weg.